Daniel Goffard, das Ende der Mittelschicht. Abschied von einem deutschen Erfolgsmodell. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mit diesem Klassiker der Werbegeschichte warben in den 1990er Jahren die Sparkassen um Kundschaft. Der Slogan barg das Versprechen des gesellschaftlichen Aufstiegs der Mitte. Wohlstand und Reichtum für jedermann. Was ist geblieben von diesem Versprechen? Leider wenig, meint Daniel Goffard. Das Bild der glücklichen, fleißig schaffenden und finanziell abgesicherten Familie ist in weite Ferne gerückt. Immer mehr Menschen der Mittelschicht finden sich in schlecht bezahlten Jobs. Gleichzeitig steigt die Altersarmut und so verbreitet sich ein Gefühl der Verunsicherung, das der Gesellschaft gefährlich werden kann. Diese Blinks sind eine Bestandsaufnahme der deutschen Mittelschicht. Oder dem, was davon übrig ist. Du erfährst, welch gravierenden Problemen sie entgegensieht und weshalb eine Zukunft ohne Mitte eine Schreckensvorstellung ist. Blink Nummer 1. Die deutsche Mittelschicht schrumpft und bangt um ihre Zukunft. Fleiß, Sparsamkeit, Höflichkeit und Ordnung galten stets als Tugenden des deutschen Mittelstands. Eltern riefen ihren Kindern ins Gewissen, sie sollten tüchtig und bescheiden sein, denn nur so könnten sie es im Leben zu etwas bringen. Frei nach der Devise, jeder kann Wohlstand erreichen, wenn er sich nur bemüht. Aber was ist heute übrig vom Traum der aufsteigenden Mittelschicht? Und ist die Mitte der Gesellschaft wirklich am Schwinden, wie der Autor behauptet? Zunächst einmal, wer genau ist überhaupt die Mittelschicht? Laut Definition sind es alle, deren Einkommen zwischen 70% und 150% des mittleren Einkommens liegt. Dieses mittlere, auch Medianeinkommen, wird anhand der Statistiken der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, aus allen Nettoeinkommen eines Landes ermittelt. In Deutschland liegt das Median-Nettoeinkommen derzeit bei 22.000 Euro im Jahr. Alleinstehende, die zwischen 16.000 bis 33.000 Euro verdienen, dürfen sich also zur Mitte zählen. Für Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern liegen die Einkommenswerte bei rund dem Doppelten. Seit 1991 ist der Anteil der Mittelschicht jedoch um satte 6% gesunken, von vormals 60 auf heute 54% der Gesamtbevölkerung. Um 3 Millionen Menschen ist die deutsche Mittelschicht also geschrumpft. Und nicht nur wird sie kleiner, sie kann sich auch zunehmend weniger leisten. Der Traum vom Aufstieg und Wohlstand, für viele ist er längst ausgeträumt. Eine Erklärung dafür ist, dass die deutschen Beschäftigten über die letzten 20 Jahre nur vergleichsweise geringe Gehaltssteigerungen erstreiten konnten. Zugleich wuchsen seit der letzten wirksamen, unter Bundeskanzler Gerhard Schröder durchgesetzten Steuererleichterung die Mehrwert- und Energiesteuern. Auch ist die Mittelschicht einerseits zu wohlhabend, um finanzielle Entlastungen wie beispielsweise BAföG-Zahlungen in Anspruch nehmen zu können. Andererseits ist sie nicht wohlhabend genug, um von Beitragsbemessungsgrenzen der Sozialversicherung zu profitieren. Im europäischen Vergleich ist die steuerliche Belastung der deutschen Mittelschicht daher heute mit am höchsten. Ein anderes Problem sind die steigenden Immobilienpreise. Seit dem Jahr 2000 haben sich Wohnimmobilien im Schnitt um ein Viertel verteuert. Kein Wunder, wenn sich Unzufriedenheit und Zukunftsängste breitmachen. Nach Umfragen des Handelsblatt fürchten 44% der deutschen Angestellten, dass ihr Einkommen bald nicht mehr ausreicht. Und laut dem sozioökonomischen Panel einer jährlichen repräsentativen Umfrage unter Privathaushalten empfinden Angehörige des Mittelstands die Diskrepanz zwischen Brutto- und Nettoeinkommen zunehmend als ungerecht. Dieses Ungerechtigkeitsempfinden ist angesichts der derzeitigen Vermögensverteilung in Deutschland keineswegs unbegründet. Blink Nummer 2. Wachsende Einkommens- und Vermögensunterschiede spalten die deutsche Gesellschaft. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das war zwar schon immer eher ein Märchen, doch mit etwas Glück konnte es wahr werden. Heute ist es so gut wie unmöglich, in den kleinen Kreis der vermögenden Oberschicht aufzusteigen. Viel wahrscheinlicher ist ein finanzieller Abstieg. Und tatsächlich rutschten große Teile der Mittelschicht langsam aber sicher in die Armut ab. Wie konnte es dazu kommen? Holen wir etwas weiter aus. Nach Kriegsende 1945 lag die bisherige Gesellschaftsordnung in Trümmern. Die meisten Menschen hatten nicht nur Angehörige, sondern auch ihren Besitz und ihre Stellung verloren. Zugleich bedeutete das die Stunde Null für die deutsche Gesellschaft, denn es gab auch keine bedeutenden Klassenunterschiede mehr. Alle Bundesbürger genossen die gleichen demokratischen Grundrechte und fast alle das Privileg des Zugangs zu Bildung und angemessener Arbeit. Ideale Bedingungen für die Herausbildung einer breiten Mittelschicht. Jeder war seines eigenen Glückes Schmied. Wer fleißig war, konnte nach oben aufsteigen und es zu Wohlstand bringen. So entwickelte sich eine Gesellschaft nach dem Ebenbild einer Zwiebel. Es gab eine kleine obere Spitze und einen breiten Bauch in der Mitte. Die Spitze war dabei nicht getrennt vom restlichen Körper, denn beispielsweise in den Sportvereinen kamen alle gesellschaftlichen Schichten zusammen, in den öffentlichen Schulen lernten alle gemeinsam. Heute jedoch spaltet sich die reiche obere Spitze immer weiter vom Rest der Gesellschaft ab. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaft verfügen die reichsten 5% der Deutschen heute über die Hälfte des Gesamtvermögens. Der World Wealth Report beziffert den Anstieg des Vermögens deutscher Millionäre zwischen 2016 und 2017 auf 7,6%. Die Vermögenden erhalten auf ihre Investitionen hohe Renditen, während Normalverdiener auf ihre Spareinlagen kaum Zinsen bekommen. Reichtum bleibt darüber hinaus meist in der Familie. 3 von 4 Millionären geben an, dass eine Erbschaft den Aufbau ihres Vermögens ermöglichte. Die finanzielle Spaltung der Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt im öffentlichen Raum. Die Wohlhabenden vergnügen sich in exklusiven Zirkeln, im feinen Golfverein oder im Capital Club und schmieden elitäre Netzwerke von einflussreichen Führungskräften und reichen Privatiers. In den attraktiven Innenstädten, wo die Immobilienpreise durch die Decke gehen, residiert die Oberschicht bald ungestört von den Normal- und Geringverdienenden, die an den Rand der Städte verdrängt werden. So ist eine Kluft in der Gesellschaft entstanden, die sich mit der wirtschaftlichen Schieflage des Landes immer weiter vertieft. Blink Nummer 3. Fehlende Innovationen gefährden Deutschlands wirtschaftliche und technologische Bedeutung. Die hohe Ingenieurskunst ist das wirtschaftliche Aushängeschild Deutschlands weltweit. Ob Autos, Waschmaschinen, Pumpen, Bohrer oder Schrauben, auf teutonische Technik, so glauben viele, ist Verlass. Made in Germany steht für hervorragende Qualität oder besser Stand. Denn obwohl deutsche Unternehmen unbestreitbar große Innovationen hervorgebracht haben, könnte es mit dem fortschrittlichen Ruf bald vorbei sein. Heimatmuseen erinnern heute an die Bedeutung vergangener Industrien, an die Silberbergwerke, Tuchfabriken oder Spielzeugmanufakturen, die einst Deutschlands Wohlstand begründeten. Auch im Bereich der Unterhaltungselektronik waren die Deutschen einmal Weltspitze. Die Firma Telefunken beispielsweise entwickelte in den 1960er Jahren den wegweisenden Übertragungsstandard PAL, der das Farbfernsehen ermöglichte. Bis heute gibt es viele mittelständische Unternehmen in Deutschland, sogenannte Hidden Champions, die aufgrund ihrer exzellenten Qualität in kaum bekannten Nischen Weltmarktführer sind. Aber die Vorreiterrolle deutscher Unternehmen ist in Gefahr. Der Grund? Es fehlt schlicht an Innovationen. Ohne Innovationskraft schmilzt der wirtschaftliche und technologische Vorsprung im globalen Wettbewerb schnell dahin, denn die Konkurrenz schläft nicht. Bereits Anfang des letzten Jahrhunderts beschrieb der österreichische Ökonom Josef Schumpeter das Prinzip der kreativen Zerstörung. Demzufolge werden etablierte Märkte in einem zyklischen Prozess immer wieder auf den Kopf gestellt. Altes wird verdrängt und Neues erschaffen. Ohne Innovationen droht Deutschland in vielen Zukunftstechnologien abgeschlagen zu werden. Dennoch bleiben die nötigen Investitionen aus. So schätzt das Deutsche Institut für Wirtschaft, dass die öffentliche Hand jährlich 80 bis 100 Milliarden Euro mehr in Bildung, Forschung und Infrastruktur investieren müsste, um Wachstum und Innovation zu fördern. Stattdessen wird die deutsche Investitionsquote von 17% unter den Industrienationen nur noch von den USA unterboten. Kein Wunder, dass sich 2/3 der deutschen Unternehmen durch Infrastrukturmängel benachteiligt sehen. Insbesondere bei der Digitalisierung hinkt Deutschland gewaltig hinterher. Für die digitalisierte Zukunft wäre ein zügiger Breitbandausbau auf dem gesamten Bundesgebiet dringend notwendig. Die Realität sieht anders aus. Laut OECD liegt Deutschland hinsichtlich Flächenabdeckung weit hinten auf Platz 32 der Industrieländer. Gerade einmal 1/3 der ländlichen Bevölkerung verfügt über schnelles Internet. Auch Zukunftstechnologien wie die künstliche Intelligenz werden von der Politik unterschätzt, sodass Deutschland auf diesem Gebiet deutlich hinterherhinkt. Von den weltweit 7.500 KI-Firmen haben gerade einmal 3% ihren Sitz in Deutschland. Damit Made in Germany auch in der digitalen Zukunft seine Bedeutung nicht verliert, braucht Deutschland dringend Innovation. Was aber bedeutet die digitale Revolution für Deutschland? Blink Nummer 4. Die Digitalisierung führt zur Polarisierung des Arbeitsmarkts und schwächt die Mitte. Die Digitalisierung ist ein gutes Beispiel für die von Schumpeter beschriebene kreative Zerstörung. Arbeitsplätze werden verschwinden, andere werden neu entstehen. Welche Jobs genau von der Digitalisierung hinweggefegt werden, wissen wir nicht. Vielleicht sind es die der Reinigungskräfte, Callcenter-Angestellten und Supermarktkassierer. Fest steht, die Digitalisierung wird nicht wirkungslos an uns vorüberziehen, sondern bedroht eine Vielzahl von Berufen. 2013 veröffentlichten die renommierten Wirtschaftsforscher Carl Benedict Frey und Michael A. Osborne eine Studie, die 702 verschiedene Berufe in den USA auf ihre baldige Automatisierbarkeit hin untersuchte. Fast 47% der Bevölkerung arbeiten demnach in einem gefährdeten Job. Eine Bitkom-Umfrage unter 500 Unternehmen in Deutschland kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier sind bis 2022 rund 3,4 Millionen Arbeitsstellen bedroht. Auch mit einer Polarisierung des Arbeitsmarkts ist zu rechnen. Einerseits brechen die Routinejobs in der Mitte der Gesellschaft weg, also Jobs wie Buchhalter, Passkontrolleurin oder Automechaniker. Auf der anderen Seite verbleiben vor allem sehr gut und sehr schlecht bezahlte Jobs. Am oberen Ende dieses Spektrums sind die hochqualifizierten Arbeitskräfte gefragt, die die digitalen Technologien entwickeln und steuern. Am unteren Ende bleiben weiterhin diejenigen Arbeitskräfte, für deren einfache Berufe sich eine Digitalisierung nicht lohnt. Wer beispielsweise am Flughafen in Boston etwas essen möchte, bestellt und bezahlt heute per Tablet. Das Essen aber bringen nach wie vor Menschen an den Tisch. Denn Roboter, die Tabletts durch die Menschentrauben balancieren, wären schlicht zu teuer und zu kompliziert. So wird in Zukunft eine große Lücke klaffen zwischen Arbeitskräften und Arbeitsangebot. Siemens-Chef Joe Kaeser befürchtet sogar, dass die Digitalisierung die Mittelschicht vernichten könnte. Denn die meisten der heute 40- bis 50-Jährigen können nicht so einfach von Buchhaltung auf Programmierung umsteigen. Zugleich steigt jedoch der Bedarf an Fachkräften in hochspezialisierten technischen Berufen, den die junge Generation nicht decken kann. Doch nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Unternehmen sind in Sorge. Die sogenannte Bitkom-Studie zeigte, dass jeder vierte Unternehmer seine Geschäftsexistenz durch die Digitalisierung bedroht sieht. Wie also wird sich der Arbeitsalltag der Menschen in einer digitalisierten Welt gestalten? Blink Nummer 5. Die neue digitale Arbeitswelt führt in vielen Fällen zu unsicheren und schlechteren Arbeitsbedingungen. Beim Arbeitsmeeting über Skype gemütlich auf dem heimischen Sofa flätzen oder am Strand unter Palmen programmieren, die schöne neue Welt der digitalen Nomaden und Freelancer klingt zunächst nach Freiheit und Entspannung pur. Doch glaubt man dem Autor, so erwartet uns mit der Digitalisierung weniger die Unabhängigkeit, sondern eher das digitale Prekariat, wo Scharen von Clickworkern für Centbeträge monotone, stupide Arbeiten am Computer erledigen. Die Vorstellung, dass in naher Zukunft alle einfachen Arbeiten von Maschinen erledigt werden, ist eine Illusion. Zwar können Maschinen viele Aufgaben übernehmen, allerdings wird es weiterhin Jobs geben, die billiger oder zuverlässiger von Menschen ausgeführt werden. Ein Beispiel dafür ist die Crowdsourcing-Plattform Amazon Mechanical Turk, über die Unternehmen weltweit Mini-Aufträge an Selbstständige auslagern können. Die Arbeiten sind dabei in kleinste Einheiten zerstückelt, die oft nur ein paar Stunden oder Minuten beanspruchen, beispielsweise die Bewertung von Emotionen auf Gesichtern oder in Textnachrichten. Laut einer Studie der Universität Kassel aus dem Jahr 2017 nehmen in Deutschland bereits etwa 1 Million Menschen solche Arbeiten an. Viele Menschen glauben noch immer, dass Roboter und Maschinen uns von den eintönigen Mühen der Arbeitswelt erlösen und uns mehr Freiheit für erfüllende Tätigkeiten schenken werden. Dabei zeigt sich längst, dass die digitalen Arbeiten statt der erhofften Freiheit meist nur mehr Ausbeutung und Überwachung mit sich bringen. Statt Unabhängigkeit erleben viele Clickworker eine miserable Arbeitsrealität. Ihre Aufgaben sind oft einfach und stupide, jeder Mini-Auftrag mit nur geringen Euro- oder Centbeträgen vergütet. Hinzu kommt die gnadenlose globale Konkurrenz. Während Menschen in ärmeren Ländern sich über die Beträge freuen mögen, kann in wohlhabenden Industrienationen niemand davon leben. Auch von sicheren Arbeitsverhältnissen und geregelten Arbeitsrechten ist man als Clickworker oft meilenweit entfernt. Schließlich werden die digitalen Arbeiter Klick für Klick überwacht. Arbeitszeit, Arbeitserfolg und Arbeitsresultat werden rigoros analysiert. Wer Fehler macht, wird aussortiert. Jobsicherheit sieht anders aus. Sicherten in der Vergangenheit die normalen Arbeitsverhältnisse den Wohlstand der Mittelschicht, werden die Möglichkeiten staatlicher Regulierung heute vom globalisierten digitalen Arbeitsmarkt unterwandert. Tarifverträge oder betriebliche Mitbestimmung sind für einen Clickworker keine Option. Auch Arbeitnehmerrechte wie der Kündigungsschutz oder vom Arbeitgeber bezahlte Sozialabgaben sind den meisten Freelancern fremd. Zusätzlich wird Altersarmut wahrscheinlicher, denn auch das bestehende Rentensystem wird aus den Angeln gehoben. Und mit dem ist es ohnehin nicht gut bestellt. Blink Nummer 6. Deutschland braucht eine Rentenreform und vor allem mehr Einzahler in die Rentenkassen. Immer mehr Menschen in Deutschland sorgen sich um ihre Rente. Zu Recht, denn das Rentensystem steht vor gewaltigen Herausforderungen. Bereits heute droht vielen Menschen im Alter ein Leben in Armut und eine Rente, die keinen Ruhestand in Würde erlaubt. Etwa 1,5 Millionen Menschen besuchen in Deutschland die Tafeln. Rund ein Viertel von ihnen sind Rentner, darunter viele Angehörige der unteren Mittelschicht, die über die Zeit ihres Arbeitslebens nur wenig verdient haben oder aufgrund von Krankheit ihre Arbeit unterbrechen mussten. Seit 2003 hat sich die Zahl der Menschen verdoppelt, deren Rente durch die Grundsicherung aufgestockt werden muss. Für eine monatliche Rente von 814 Euro müsste man derzeit 12,63 Euro pro Stunde verdienen, und das über 45 Jahre und bei 38,5 Stunden pro Woche. Laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund erhalten 20% der Beschäftigten allerdings einen Stundenlohn von unter 10 Euro. Und das betrifft keineswegs nur die Geringqualifizierten. Etwa 2/3 der Betroffenen verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung, jeder Zehnte sogar über einen Hochschulabschluss. Die bestehenden Schwierigkeiten des deutschen Rentensystems werden noch durch drei zusätzliche Probleme verstärkt. Zunächst sind da die Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge, die ab 2022 in Rente gehen. Eine deutlich größere Anzahl von Rentnern wird dann von einer deutlich geringeren Anzahl von Beschäftigten finanziert werden müssen. Während im Jahr 1962 beispielsweise noch 6 Beschäftigte auf einen Rentner kamen, sind es heute nur noch 2. Im Jahr 2050 werden es nur noch 1,54 Beschäftigte sein. Weiterhin könnten im Zuge der Digitalisierung viele Menschen ihre Arbeit ganz verlieren und somit die Rentenkassen weiter belasten. Letztlich drücken die Niedrigzinsen die Renditen auf zusätzliche Mittel der Altersvorsorge, wie zum Beispiel Lebensversicherungen, die vor allem bei der Mittelschicht beliebt sind. Das Rentensystem braucht daher dringend Veränderung und deutlich mehr Einzahler. Wie es richtig geht, zeigen die Niederlande. Hier bekommt jeder Pensionär unabhängig von seinem Gehalt eine Mindestrente von 1098 Euro sowie einen Mietzuschuss und Unterstützung für Krankenkassenbeiträge. Finanziert wird das über eine große Gruppe von Einzahlern. Selbstständige, Beamte, Minijobber und nicht arbeitende Vermögende müssen alle einen Teil beitragen. Will Deutschland ein funktionierendes Rentensystem behalten, muss es schnellstmöglich ein ähnliches Rentensystem aufbauen. Ohne eine Rentenreform aber drohen Millionen von Menschen in die Altersarmut abzurutschen. Blink Nummer 7. Deutschland investiert zu wenig in Bildung und vergrößert so die Distanz zwischen Arm und Reich. 2001 lagen die Ergebnisse der ersten PISA-Studie auf dem Tisch. Ein Schock für Deutschland, denn die Bundesrepublik zeigte sich im internationalen Bildungsvergleich weit abgeschlagen. Jeder vierte Schüler konnte nicht richtig lesen und schreiben, die Rechenkünste reichten kaum fürs kleine Einmaleins. Seitdem sind nun einige Jahre vergangen und Deutschland hat seine Bildungsbemühungen verstärkt. Jedoch bei weitem nicht genug. Nach Goffard mangelt es Deutschlands Bildungssystem weiterhin an substanziellen Investitionen. Denn auch neuere PISA-Studien bescheinigen noch immer jedem fünften Schulkind erhebliche Schwächen beim Lesen und Schreiben. Heino von Meyer, Leiter des Berliner OECD-Büros, schätzt, dass Bund und Länder jährlich rund 30 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben müssten, um zum Durchschnittsniveau der Industrienationen aufzuschließen. Bei den Hochschuletats sieht es ähnlich aus. Zwar wurden diese leicht erhöht, sie sind jedoch weit niedriger, als es möglich und nötig wäre. Dabei ist die Anzahl der Studierenden seit 2000 rasant gestiegen, von 1,8 auf 2,8 Millionen. Während die staatlichen Bildungseinrichtungen krisen, blühen private Einrichtungen auf. Immer mehr Menschen sehen angesichts der öffentlichen Bildungsmisere in den privaten Kindergärten, Schulen oder Hochschulen eine attraktive Alternative. So ist nach Angaben der Friedrich-Ebert-Stiftung zwischen den Jahren 1992 und 2016 der Anteil deutscher Privatschüler von 4,8 auf 9% gestiegen. Und jeder 10. Studierende besucht heute eine der mehr als 150 privaten Hochschulen. Sie sind oft besser ausgestattet und bieten eine bessere Betreuung. Im Schnitt kommen dort nur 10 Studierende auf eine Professorin, während es an den öffentlichen Unis Hunderte sind. Das Problem? Der Abstieg der öffentlichen Bildung und Aufstieg des privaten Sektors spaltet die Gesellschaft. Vom einstigen Motto Aufstieg durch Bildung kann kaum noch die Rede sein. Denn private Bildung ist teuer und für viele Familien der Mittelschicht unbezahlbar. Sie sind gezwungen, ihre Kinder auf öffentliche Schulen zu schicken, wo sie immer weiter abgehängt werden. So gesehen nähert sich das deutsche Bildungssystem dem Großbritanniens. Dort bieten sich den Kindern der wohlhabenden wenigen exzellente Bildungschancen, während die Kinder der weniger Betuchten auf den maroden Holzbänken eines unterfinanzierten Schulsystems festsitzen. Problematisch ist auch, dass so die exklusiven Kreise unter sich bleiben und über die persönlichen Netzwerke ihrer Familien und Bekannten die Top-Jobs der Wirtschaft unter sich aufteilen. Die Erzählung »Fleiß öffne den Weg nach oben« wird damit vollends zum Märchen. Blink Nummer 8. Eine geschwächte, verunsicherte Mitte kann zur Gefahr für die Demokratie werden. Müssen wir uns Sorgen um die Zukunft? Die täglichen Schreckensmeldungen der Medien, die Berichte von Fremdenhass, Klimakatastrophen und der Möglichkeit erneuter nuklearer Konfrontationen bereiten düstere Aussichten. In der Tat mehren sich die Anzeichen, dass die westlichen Gesellschaften instabiler geworden sind. Eines dieser Anzeichen ist der Aufstieg populistischer Politiker und Parteien. Dem Harvard-Historiker Niall Ferguson zufolge gibt es 5 Faktoren, die Populismus beschleunigen. In den USA lassen sie sich anhand der Geschichte des Landes nachvollziehen. Ein wachsender Strom an Zuwanderern, die Spaltung der Einkommen und Vermögen, das Bild der Bevölkerung von korrumpierten Eliten, eine wirtschaftliche Krise und schließlich eine politische Figur, die die Unzufriedenheit der Bevölkerung geschickt für ihre Zwecke zu nutzen weiß. Die Kombination dieser 5 Faktoren öffnet dem Populismus Tür und Tor. In den USA gab es solche Entwicklungen auch schon vor der Zeit von Präsident Donald Trump. Im 19. Jahrhundert beispielsweise hetzte der Demagoge Dennis Kearney in Kalifornien erfolgreich mit populistischen Parolen gegen chinesische Einwanderer. Heute ist der Populismus auch ein europäisches Problem. Denn seit der Finanzkrise von 2007-2008 erhalten die Populisten in den Parlamenten Aufwind. Auch in Deutschland ist die Unzufriedenheit und die Unsicherheit der Bevölkerung alarmierend. Dabei hat nicht nur die wirtschaftliche Spaltung der Gesellschaft die deutsche Mittelschicht zutiefst verunsichert. Auch andere Entwicklungen wie Digitalisierung, Migrationsbewegungen und Klimawandel empfinden viele Menschen als bedrohlich. Eine Studie des Instituts für Demoskopie aus dem Jahr 2018 zeigte, dass 1/3 der Deutschen ihr Land auf dem Weg in eine große Krise sehen. Ein Gefühl der Bedrohung ist allgegenwärtig und es wird nicht nur durch Abstiegsängste befeuert, sondern auch durch die mediale Berichterstattung über globale Krisen. Sie schürt zusätzlich die Angst vor Kriminalität und Terror, was wiederum mehr Menschen zum Kauf von Pfefferspray, sogar Waffen, bewegt. Wie gefährlich eine schwelende Unzufriedenheit der Mitte ist, sollte Deutschland aus seiner Geschichte eigentlich gelernt haben. Auch 1930 diagnostizierte der Soziologe Theodor Geiger eine Panik im Mittelstand, die mit einer vergleichbar diffusen, ängstlichen Stimmung einherging und entscheidend den Aufstieg Hitlers und das Ende der Weimarer Republik begünstigte. Die Mittelschicht ist nicht nur das Rückgrat des wirtschaftlichen Wohlstands einer Nation, sie ist das Fundament einer stabilen Demokratie. Wenn wir dem Untergang der Mitte nichts entgegensetzen und die Ängste der Mittelschicht nicht ernst nehmen, kann das gefährliche Folgen für die gesamte Gesellschaft haben. Das waren die Blinks zu »Das Ende der Mittelschicht« von Daniel Goffert. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die deutsche Mittelschicht in Gefahr ist und mit ihr die einst tragende Stütze des deutschen Wohlstands und der demokratischen Gemeinschaft. Für die junge Generation wird Bildung zunehmend unerschwinglich, für die Älteren reicht die Rente kaum mehr aus. Und währenddessen bedroht die Digitalisierung die Jobs der arbeitenden Bevölkerung. Die Politik muss die Weichen neu stellen, um den Wohlstand der Mitte weiter zu gewährleisten. Andernfalls droht das Risiko eines wachsenden Populismus.